Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Es geht um etwa 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner, all jene, die nur ein kleines Einkommen haben. Wenn sie mindestens 33 Jahre lang in der Rentenversicherung waren, dann sollen sie ab dem nächsten Jahr die Grundrente erhalten. Seit Monaten ringen Union und SPD um dieses Projekt, vor allem auch deshalb, weil die Finanzierung nicht geklärt war. Nun gibt es eine Einigung und wie die aussieht, das schauen wir uns in dieser Sendung an. Außerdem, wer wegen der Corona-Maßnahmen seine Miete nicht mehr zahlen konnte, der durfte sie aufschieben. Heute endet diese Regelung allerdings und sie wird auch nicht verlängert. Auch das ein Thema in Wirtschaft und Gesellschaft, heute mit Sina Fröndrich. Geschlossene Geschäfte und fehlende Bauteile. In vielen Bereichen lag die Arbeit im Frühjahr brach und um Beschäftigte nicht zu entlassen, hat die Bundesregierung den Zugang zur Kurzarbeit vereinfacht. Und viele Unternehmen machen davon auch Gebrauch. Im Mai waren 20% aller Beschäftigten in Deutschland in Kurzarbeit. Diese Zahl hat das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit ermittelt. Eine weitere Zahl nennt das Münchner IFO-Institut. Demnach gab es im Juni 6,7 Millionen Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter. Doch bekommen all diese Menschen das Geld zurecht? Wie anfällig ist das Instrument für Betrug? Mischa Erhardt hat bei Arbeitsrechtlern und Gewerkschaften nachgefragt.
Schwarze Schafe gibt es immer. Und deswegen überprüft die Bundesagentur für Arbeit in manchen Fällen auch vor Ort, ob das ausbezahlte Kurzarbeitergeld tatsächlich berechtigt ist oder nicht. Und es gibt auch immer wieder Fälle, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Gewerkschaften melden, dass in ihrem Betrieb etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.
Also das ist kein neues Phänomen, das kennt man ja auch aus anderen Gewerben, wie zum Beispiel im Baugewerbe oder in der Metallindustrie, dass man dort schon auch in der Vergangenheit immer bei Kurzarbeit von Missbrauch gesprochen hat. Also das ist kein neues Phänomen.
Sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim aus Nordrhein-Westfalen.
Wir haben einen Fall aus dem Sicherheitsgewerbe, also Wach- und Sicherheitsgewerbe, hier in Nordrhein-Westfalen in einer Flüchtlingseinrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen, die im Auftrag der Bezirksregierung Köln betrieben wird.
Noch gibt es keine verlässlichen Daten darüber, wie weit solche Missbräuche von Kurzarbeitergeldern verbreitet sind. Experten gehen aber davon aus, dass die Anzahl der Fälle etwas größer sein dürfte als früher. Denn in dieser Krise sind oder waren alle Teile der Wirtschaft durch den Lockdown betroffen. In früheren Krisen war Kurzarbeitergeld ein Phänomen, das fast ausschließlich in Industriebetrieben Anwendung gefunden hatte.
Wir können jetzt in unserem Dienstleistungsbereich nicht von häufiger Fällen sprechen, aber es ist schon natürlich bekannt, dass auch in vielen Bereichen sowas zustande kommt. Da kann man jetzt nicht von einem systematischen Betrug sprechen, aber man kann schon von Fällen sprechen, die natürlich bekannt geworden sind.
Speziell in diesem Fall gilt auch, dass Kurzarbeit nur dann zu Recht in Anspruch genommen werden kann, wenn Arbeits- und damit verbundene Lohnzahlungsausfälle ausschließlich durch die Corona-Pandemie verursacht sind. Marc Lempke, Arbeitsrechtsanwalt in der Kanzlei Greenford.
Also das Wichtigste ist, dass die Kurzarbeit überhaupt ordnungsgemäß angeordnet wird. Das ist schon Voraussetzung dafür, dass die Arbeitnehmer später überhaupt in Kurzarbeit gehen, aber auch dafür, dass Kurzarbeitergeld gewährt wird. Und dabei ist zu differenzieren zwischen unterschiedlichen Betrieben. Ist der Betrieb tarifgebunden, dann reicht eine tarifvertragliche Regelung, wenn die im jeweiligen Arbeitsverhältnis gilt. Wenn der Betrieb einen Betriebsrat hat, muss ich sogar eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat abschließen. Wenn der Betrieb hingegen keinen Betriebsrat hat, brauche ich eine individuelle Vereinbarung mit allen Arbeitnehmern, die davon betroffen sind.
Ist Kurzarbeit dann angemeldet und fließen entsprechend die Gelder von der Bundesagentur für Arbeit, müssen Unternehmen dann auch aufpassen, wenn sich die Lage ändert. Wenn also beispielsweise wieder Aufträge ins Haus flattern und der ein oder andere Mitarbeiter doch wieder gebraucht wird. Das müssen Unternehmen dann natürlich offenlegen. Stefan Schwab, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Nöhr, warnt in dieser Hinsicht vor allem beim Thema Überstunden.
Das ist ja häufig in der Praxis so, dass viele Unternehmen da ein Stück weit Mitarbeitern auch gewisse Flexibilisierungsmöglichkeiten eröffnen über Arbeitszeitkonten oder dergleichen, sodass da nicht immer unbedingt eine tatsächlich angeordnete Arbeitsstunde oder Überstunde vom Arbeitgeber sozusagen angeordnet wird, sondern der Mitarbeiter ein Stück weit da auch selber eigene Hand hat. Und in dem Kontext ist es sicherlich ganz wichtig und entscheidend, dass gerade wenn Kurzarbeitergeld bezogen wird, die Arbeitszeit sich hier nicht permanent erhöht und permanent Überstunden abgeleistet werden.
Beim Thema möglicherweise anfallender Überstunden müssen also beide Seiten aufpassen, sowohl Arbeitgeber als auch die Beschäftigten. Denn den Beschäftigten könnte das im Zweifel als Mithilfe zum Betrug ausgelegt werden. Die Hauptrisiken allerdings in Zeiten von Kurzarbeit liegen in diesem und auch anderen Fällen, wie dem genauen Melden der richtigen Daten, bei den Arbeitgebern.
Über mögliche Betrugsfälle beim Kurzarbeitergeld war das Mischa Erhardt. Betrugsmöglichkeiten beim Gehalt gibt es auch an anderer Stelle, beim Mindestlohn nämlich. Der liegt aktuell bei 9,35 Euro. Heute hat die Mindestlohnkommission getagt und sie empfiehlt, der Mindestlohn soll steigen, und zwar in 4 Stufen bis zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro. Zum 01.01.2021 auf 9,50 Euro. Das ist die Empfehlung, die kam vor wenigen Minuten, was die Bundesregierung daraus macht, dazu mehr dann in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr. Ab Januar soll sie also kommen, die Grundrente. Nach monatelangem Hin und Her hat sich die Koalition aus Union und SPD verständigt, wie die Grundrente umgesetzt wird. Strittig war bis zuletzt die Finanzierung. Die SPD hatte dafür eine europäische Finanztransaktionssteuer eingeplant. Doch wann die kommt und ob überhaupt, das ist unklar. Nun haben sich die Koalitionäre also verständigt. Katharina Hamberger weiß mehr.
Noch in dieser Woche soll die Grundrente vom Bundestag und anschließend auch vom Bundesrat beschlossen werden, sodass das entsprechende Gesetz dann am 1. Januar 2021 in Kraft treten kann. Die Union hat sich nun doch durchgerungen, das Projekt in der jetzigen Form mittragen zu wollen, wenn auch zähneknirschend. Grund dafür und auch einer für die lange Blockade der Union, die Finanzierung. 1,3 bis 1,6 Milliarden Euro wird das Projekt schätzungsweise im Jahr kosten. Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe, sagt, man habe die Grundrente immer gewollt. Insgesamt sei es ein guter Kompromiss geworden, aber...
Was leider nicht gelungen ist, ist, dass der Arbeitsminister seine Finanzierungszusagen dazu einhalten kann. Das, was er bisher uns in Aussicht gestellt hat, aus seinem eigenen Haushalt 400 Millionen beizutragen und eine Finanztransaktionssteuer entsprechend einzuführen, das beides scheint nicht zu gelingen.
Die Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer sollten so auch die Pläne des Bundesfinanzministers Olaf Scholz für die Grundrente verwendet werden. Da es dafür aber eine europäische Gemeinschaftsanstrengung braucht und die noch nicht in Sicht ist, soll das Geld für die Grundrente aus dem Bundeshaushalt kommen. Die Union richtet aber auch die Forderung an die SPD, dass schnell eine andere Lösung gefunden werden muss. Dass es insgesamt so lange gedauert hat, bis man sich einigen konnte, liegt aus Unionssicht nicht an der eigenen Blockadehaltung, sondern an einem SPD-Politiker.
Wir sind absolut unzufrieden mit der Arbeit des Bundesarbeitsministers an dieser Stelle, weil er seine Zusagen, was die Finanzierung anbelangt, nicht einhalten kann.
Die SPD geht darauf nicht ein und freut sich darüber, dass die Grundrente nun diese Woche beschlossen werden soll.
Es ist ein qualitatives Merkmal, was für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dreimal ein Anlauf gewesen ist. Und sozusagen in dieser Woche werden wir es beschließen,
sagte Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der SPD. Der plötzliche Sinneswandel der Union, die Grundrente nun doch, zumindest zunächst, aus dem Bundeshaushalt finanzieren zu wollen, hat mehrere Gründe. Zum einen strategische. Man will der SPD nicht die Möglichkeit geben, dieses Thema über die Sommerpause zu bespielen, heißt es aus der CSU. Am Ende dürfte auch die Union wenig davon haben, sollte die Grundrente, ein Versprechen dieser Koalition, doch nicht kommen. Ein weiterer Anreiz für CDU und CSU, ihren Widerstand aufzugeben, dürfte die Zusage des SPD-Finanzministers gewesen sein, noch im Herbst eine Reform der Riester-Rente angehen zu wollen. Zudem soll die Einkommensgrenze für die Förderung der betrieblichen Altersvorsorge angehoben werden, sodass mehr Menschen davon profitieren. Allerdings geschlossen stehen die Christdemokraten und Sozialen nicht da. Aus der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, die der Grundrente schon immer kritisch gegenüberstand, heißt es, dass dieses Instrument neue Ungerechtigkeiten schaffe. Die Grundrente sei weder zielgerichtet noch solide finanziert und belaste mitten in der größten Wirtschaftskrise Steuer- und Beitragszahler, so Carsten Linnemann, der Vorsitzende der MIT. Auch aus der Opposition kommt Kritik. Die Grundrente sei und bleibe das falsche Konzept zur Bekämpfung der Altersarmut, sagte der rentenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion Johannes Vogel. Als geradezu skandalös bezeichnete er, dass die Gegenfinanzierung komplett fehle. Das weiß auch die Union, die trotzdem einfach umgekippt ist, sagte Vogel. Die Grundrente soll Menschen zugutekommen, die mindestens 33 Jahre gearbeitet haben, aber nur ein geringes Einkommen und damit eine geringe Rente haben. Auch die Zeiten, in denen Kinder betreut oder Angehörige gepflegt wurden, sollen mit einfließen.
Aus Berlin Katharina Hamberger. Aufträge brechen weg, das Einkommen schrumpft wegen Kurzarbeit. Wegen der Corona-Krise sind Haushalte in Zahlungsschwierigkeiten gekommen. Die Bundesregierung hatte deswegen eine Sonderregelung zum Kündigungsschutz beschlossen. Damit konnte die Miete aufgeschoben werden. Diese Regelung läuft heute aus und sie wird nicht verlängert. Panayotis Gavrilis.
Und schon sind 3 Monate vorbei. Ab morgen gilt die Sonderregelung für Mieterinnen und Mieter nicht mehr. Mit dem sogenannten Mietenmoratorium durften Vermieter nicht kündigen, wenn jemand wegen der Corona-Krise die Miete nicht bezahlen konnte. Die Schulden müssen laut Regelung bis zum 30. Juni 2022 beglichen werden. Ansonsten droht weiterhin eine Kündigung. Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes, kritisiert, ähnlich wie Gewerkschaften und Sozialverbände, dass diese Regelung nicht verlängert wird. Unserem Hauptstadtstudio sagte er:
Denn die Krise ist nicht vorüber. Die Mieterinnen und Mieter werden sogar im Laufe der Zeit, wenn sie etwa Kurzarbeiter sind oder Ähnliches erleiden müssen, noch mehr Probleme bekommen. Und deswegen ist es völlig falsch, jetzt mit dieser Sonderregelung aufzuhören.
Der Mieterbund geht davon aus, dass mehrere tausend Beratungen deutschlandweit stattgefunden haben wegen Mietproblemen während der Corona-Krise. 10% der Beratungen drehten sich seit dem Monat April um dieses Thema, also mit Beginn des Moratoriums.
Die Gruppe etwa der Solo-Selbstständigen ist stark getroffen, die überhaupt keine Einnahmen mehr hatten über eine bestimmte Zeit. Kurzarbeiter kriegen weniger Geld als bisher, haben aber, wenn sie nur irgendwie konnten, die Erfahrung haben wir auch gemacht, ihre Miete noch gezahlt und dann eher bei anderen Sachen gespart oder Darlehensraten versucht, sich stunden zu lassen oder Ähnliches.
Auch Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband übt scharfe Kritik. Wenn das Moratorium jetzt auslaufe, gehe es Corona-Opfern an den Kragen, so Schneider. Ohne den staatlichen Schutz seien Mieter, die wegen der Pandemie ihren Zahlungen nicht nachkommen könnten, ab Mittwoch der Willkür von Vermietern ausgeliefert. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hatte zuvor eine Verlängerung des Moratoriums durch eine Verordnung angestrebt. Doch es war wohl die Union, die das nicht mitmachen wollte. Der Eigentümerverband Haus und Grund begrüßt, dass es nicht zur Verlängerung kommt, weil das Mietenmoratorium total überflüssig gewesen sei und niemandem geholfen habe. Dass das Wohngeld schnell ausgezahlt wurde, habe mehr geholfen, so ein Sprecher auf Anfrage. Er verweist auf eine eigene, freiwillige Online-Umfrage, die sich an Mieterinnen und Mieter richtet. Demnach gaben weniger als 5% der befragten Haushalte an, dass sie aufgrund der Pandemie ihre Miete nicht zahlen konnten. Wie repräsentativ diese Umfrage ist, bleibt unklar. Fest steht, ab morgen können Mieterinnen und Mieter ihre Mietschulden nicht später begleichen, sondern müssen im Zweifelsfall mit einer Kündigung rechnen.
Das Mietenmoratorium wird nicht verlängert, wie es die SPD eigentlich wollte. Dafür haben sich Union und SPD in einem anderen Punkt verständigt. Die Koalition hat die letzten strittigen Fragen zum Kohleausstieg aus dem Weg geräumt. Im Wesentlichen ging es da jetzt um die Steinkohle. Details von Stefan Dietjen.
Bis zuletzt umstritten zwischen den Koalitionsparteien waren Zeitrahmen und Entschädigungsregeln für die Abschaltung jüngerer Steinkohlekraftwerke. Der ursprüngliche Gesetzentwurf sah vor, dass auch solche nach 2010 in Betrieb genommene Anlagen ab 2027 durch staatliche Weisungen abgeschaltet werden können, und zwar in bestimmten Fällen auch ohne Entschädigung für die Betreiber. Das hatte für Proteste der Energieerzeuger gesorgt, die auf hohe Investitionen in ihre jüngeren Anlagen verwiesen. Jetzt haben sich Union und SPD darauf verständigt, auch für diese Fälle die Möglichkeit von Entschädigungen oder, wie es in dem Papier heißt, wirkungsgleichen Maßnahmen vorzusehen. Grundsätzlich soll es auch möglich bleiben, den endgültigen Ausstieg aus der Kohleverstromung um 3 Jahre von 2038 auf 2035 vorzuziehen. Der Gesetzentwurf, der nun am Freitag im Bundestag verabschiedet werden soll, sieht milliardenschwere Investitionen zur Umrüstung und Abschaltung von Stein- und Braunkohlekraftwerken vor. Die Betreiber können sich für Zuschüsse zur umweltgerechten Erneuerung oder Entschädigung für die Abschaltung bewerben.
Der Lohn wird gedrückt, geerntet wird in der prallen Hitze. In der Lebensmittelproduktion werden immer wieder Standards verletzt und Menschenrechte nicht geachtet. Den Produkten im Supermarktregal ist das nicht anzusehen. Und genau das moniert immer wieder die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam. Sie fragt regelmäßig: Achten Supermärkte in den Lieferketten auf Arbeits- und Menschenrechte? Das Ergebnis in diesem Jahr kennt Thomas Wagner.
Während viele Verbraucher erst durch die jüngsten Meldungen aus der Fleischindustrie dafür sensibilisiert sind, unter welchen Bedingungen die Waren im Supermarkt hergestellt werden, geht der Entwicklungshilfeverbund Oxfam dieser Frage schon seit langem nach.
Also erstmal muss man sagen, dass ja bei keinem der Supermarktketten die Welt in Ordnung ist.
So Oxfam-Expertin Franziska Humpert. Die jüngsten Testergebnisse fallen ernüchternd aus. Von 17 europaweit getesteten Handelsketten erfüllte keine einzige mehr als 50% der aufgestellten Kriterien, die sich in erster Linie auf faire Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern beziehen.
In der Vergangenheit haben wir in diversen Fallstudien zur Bananenlieferkette, zur Ananaslieferkette, Weintrauben, Tee aus dem indischen Assam immer wieder festgestellt, Menschen werden ausgebeutet. Beispielsweise, sie bekommen nur Hungerlöhne, von denen sie nicht leben können. Auf Ananasplantagen in Costa Rica sind Arbeiterinnen fortwährend hochgiftigen Pestiziden ausgesetzt. Insgesamt werden auch Gewerkschaften unterdrückt, sodass sich Arbeiterinnen noch nicht einmal gegen diese schlimmen Zustände wehren können. Also Fazit, Leid und Ausbeutung sind Zutaten in unserem Essen und das darf nicht sein.
Hier müssten die großen Handelsketten mehr Geld für die Produkte in die Herkunftsländer überweisen, verbunden mit der Auflage, dass sich die Bedingungen für die Arbeiter bessern. Mit Blick auf deutsche Unternehmen lassen sich immerhin leichte Fortschritte erkennen. Lidl, Aldi und Rewe hätten sich gegenüber den Vorjahren deutlich verbessert, liegen mit 32 und jeweils 25% auf der Rangliste aller Marktketten auf den Plätzen 5, 7 und 8. Auf Platz 1 und 2 finden sich die britischen Ketten Tesco und Sainsbury's wieder, mit 46 und 44%. Die arbeiten, so Oxfam-Expertin Franziska Humpert, auch mit den Gewerkschaften in den Herkunftsländern der Lebensmittel zusammen.
Zum anderen liegt es aber auch daran, dass es in Großbritannien ja schon seit längerem den sogenannten UK Modern Slavery Act gibt. Ein Gesetz, das Unternehmen verpflichtet, Vorkommnisse von Sklaverei bei ihren Lieferanten zu berichten und auch über die Maßnahmen, die sie dagegen tun.
Schließlich beim Oxfam Supermarktcheck ist die Edeka-Gruppe. Die erfülle gerade mal 3% der Oxfam-Kriterien. Grund: Edeka weigere sich beharrlich, eine Vereinbarung für existenzsichernde Löhne in den globalen Lieferketten zu unterschreiben. Auch gäbe es dort keinen Beauftragten für Menschenrechte. Edeka allerdings wehrt sich gegen diese Vorwürfe. Auf Anfrage des Deutschlandfunks heißt es in einer schriftlichen Mitteilung, die Handelskette achte stets auf Grundstandards bei den Arbeitsbedingungen ihrer Lieferanten und Edeka habe entsprechende Modellprojekte auf den Weg gebracht. Nach Ansicht von Oxfam reichen solche freiwilligen Bemühungen der Handelsketten nicht aus. Dringend geboten seien gesetzliche Regelungen, so Franziska Humpert.
Eine substanzielle Veränderung, also wirklich eine langfristige Änderung, wo Menschenrechte vor Ort geschützt werden, da ist die Politik gefragt. Da muss ein Gesetz her, ein sogenanntes Lieferkettengesetz, das wirklich alle Unternehmen verpflichtet, auch die Drückeberger.
Oxfam fordert ein Lieferkettengesetz, aber das lässt noch immer auf sich warten. Ein Bankkonto, das ist für die meisten von uns was ganz Normales, doch vor allem Menschen ohne festen Wohnsitz und zum Beispiel Geflüchtete wurden bei Banken immer wieder abgewiesen. Um das zu unterbinden, gibt es seit 4 Jahren das sogenannte Basiskonto. Seither dürfen Banken niemanden mehr abweisen, der ein Girokonto eröffnen möchte. Allerdings, um sich die ungeliebte Kundschaft dennoch fernzuhalten, verlangen einige Banken hohe Gebühren dafür. Und damit hat sich nun der Bundesgerichtshof beschäftigt. Klaus Hempel.
Die Gebühren für ein solches Basiskonto müssen laut Gesetz angemessen sein. Und genau das sind sie in vielen Fällen offenbar nicht. Vor einem halben Jahr hatte die Stiftung Warentest herausgefunden, dass die Inhaber von Basiskonten meist mehr zahlen müssen als diejenigen, die ein regelmäßiges Gehalt oder Rente bekommen. Nun hat der Bundesgerichtshof zum ersten Mal entschieden, was unter dem Begriff angemessen zu verstehen ist. Dabei müsse man sich am Ziel des Gesetzgebers orientieren, so der Vorsitzende des 11. Zivilsenats Jürgen Ellenberger.
Der Gesetzgeber hat für die Basiskonten eine spürbare Begrenzung der Entgelte für erforderlich gehalten, um das sozialpolitische Ziel zu erreichen, einen Kontozugang für bisher hiervon ausgeschlossene Personen zu gewährleisten.
Die hohen Gebühren haben die Banken bisher damit gerechtfertigt, dass die Inhaber von Basiskonten intensiver betreut werden müssten als andere Kunden. Doch das lässt der BGH so nicht gelten. Auch bei den Gebühren müsse berücksichtigt werden, dass ein Basiskonto für einkommensschwache Verbraucher gedacht sei, so Dietlend Weinland, Presserichterin beim BGH.
Dieser Zweck darf nicht dadurch unterlaufen werden, dass die Banken besonders hohe Gebühren für diese Personengruppen verlangen. Und daher dürfen sie nicht den Mehraufwand, der mit einem Basiskonto verbunden ist, beispielsweise durch Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, allein auf die Inhaber von Basiskonten umwälzen.
Im konkreten Fall hatten Verbraucherschützer die Deutsche Bank verklagt und Recht bekommen. Die Deutsche Bank verlangt bisher für ein Basiskonto 8,99 Euro im Monat. Für das Einlösen von Schecks in einer Filiale oder das Einrichten eines Dauerauftrags bei einem Bankmitarbeiter müssen die Kunden nochmal jeweils 1,50 Euro zahlen. Solche Gebühren seien unangemessen hoch, so der BGH. Seine Mandantin werde zügig reagieren, so der Anwalt des Geldinstituts Rainer Hall.
Die Deutsche Bank wird selbstverständlich die Vorgaben des BGH-Urteils des heutigen umgehend umsetzen.
Alle Banken und Sparkassen sollten das Urteil samt Begründung sorgfältig studieren. Sehr wahrscheinlich werden auch andere Institute ihre Gebühren für ein Basiskonto senken müssen.
Klaus Hempel aus Karlsruhe. Ab morgen gilt die reduzierte Mehrwertsteuer in Deutschland und auch Österreich hat sich für diesen Weg entschieden. Die Hoffnung, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Diese Frage stellt sich angesichts der Corona-Folgen in vielen Ländern. In Argentinien, da sind die Spielräume nicht sonderlich groß. Das Land hatte schon vor der Pandemie mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen und nun verschärft sich die Situation. Ivo Maruschik dazu.
Schon vor der Corona-Krise steckte Argentinien in einer tiefen Rezession, doch jetzt übertrifft der Einbruch die schlimmsten Erwartungen. Im April fiel die Wirtschaftsleistung des Landes im Vergleich zum Vorjahr um 26,4%, ein historischer Wert. Der Rückgang ist sogar noch größer als während der letzten Argentinien-Krise von 2002. Seit Ende März gilt in Argentinien eine Ausgangssperre mit wesentlich strengeren Regeln, als es sie in Deutschland gab. Auch der Weg zur Arbeit ist für die meisten Menschen verboten. Deswegen kam zum Beispiel auch die Tätigkeit auf den Baustellen fast völlig zum Stillstand. Die Sperren sind immer noch in Kraft. Wegen einer deutlichen Zunahme der Covid-19-Fälle wurden die Regeln in Buenos Aires jetzt sogar wieder verschärft. Viele Läden, die vorübergehend öffnen durften, müssen jetzt wieder schließen. In Argentinien ist inzwischen von der längsten Quarantäne der Welt die Rede. Seine Schulden kann das Land längst nicht mehr bedienen. Seit Ende Mai ist der Staat technisch pleite, der dritte Bankrott allein in diesem Jahrtausend. Die Regierung verhandelt aber weiterhin über einen Schuldenschnitt. Die Gespräche mit den Gläubigern wurden inzwischen zum vierten Mal verlängert. Zuletzt war aber von verhärteten Fronten die Rede.
Und von der argentinischen Wirtschaft zur deutschen Wirtschaft. Die Corona-Krise wird sich weit bis ins nächste Jahr auf die deutsche Konjunktur auswirken. Heute gibt es gleich mehrere Einschätzungen dazu. Wie sich das an der Börse niedergeschlagen hat, das weiß meine Kollegin Claudia Werle.
Ja, die Prognosen gehen im Prinzip in eine Richtung. Es wird noch eine Weile dauern, bis wieder das Niveau erreicht wird, wie wir das vor Ausbruch der Corona-Pandemie gesehen haben. Mehr noch, es könnte zu Verteilungskämpfen kommen. Es wird auch befürchtet, dass viele Betriebe in den kommenden Monaten vor massiven Finanzproblemen stehen werden. Dennoch sehen wir Lockerungen aller Orten, Reisewarnungen werden aufgehoben und das macht Hoffnung, auch hier an der Börse. Viele Anleger zwischen Hoffen und Bangen. Beim DAX heute kein klarer Trend. Es steht jetzt aktuell 0,7% im Plus bei 12.323 Punkten.
Zur Corona-Krise gehört auch, dass viele Unternehmen auf Kurzarbeit zurückgreifen. Und da gibt es Neuigkeiten von Volkswagen.
Ja, ab morgen soll bei VW die Schichten wieder voll besetzt werden. An einigen Standorten waren die Beschäftigten schon länger wieder voll im Einsatz, beispielsweise in Dresden und in Zwickau. Und das soll nun auch für die übrigen Werke gelten. Die Autobranche gehört ja zu den Bereichen, die mit als erste und die vor allem mit voller Wucht die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen haben. Nicht nur, weil Kunden gezögert haben, neue Fahrzeuge zu kaufen, sondern auch, weil schlicht und einfach Teile gefehlt haben, weil die Lieferketten unterbrochen waren. Aktien von VW leicht im Plus.
Der Aufsichtsrat der Commerzbank wollte diese Woche über Sparpläne sprechen. Es geht um einen Stellenabbau, aber da gibt es Unstimmigkeiten.
Ja, der Großaktionär Cerberus ist mit den bislang vorgelegten Sparplänen nicht zufrieden. Er fordert den Abbau von deutlich mehr als 7.000 Stellen. In den kommenden Wochen sollen dafür konkrete Vorschläge für Stellenstreichungen und für andere Sparmaßnahmen auf den Tisch gelegt werden. Zudem schlägt die Schließung von 400 Filialen im Raum. Die Commerzbank, die feilt seit Monaten an Konzepten. Und jetzt durch die Corona-Pandemie ist die Lage nicht einfacher geworden. Es drohen auch Kreditausfälle. Und die Commerzbank gehört auch zu den Gläubigern des zusammengebrochenen Zahlungsabwicklers Wirecard. Was das in letzter Konsequenz bedeutet, ist noch offen. Aktien von der Commerzbank 0,5% im Minus.
Und um einen Stellenabbau geht es auch bei Airbus. Neuigkeiten kommen nach Börsenschluss. Was wird da befürchtet?
Oh, gewaltige Konsequenzen für die Beschäftigten. Man geht davon aus, dass Airbus in Zukunft zwischen 14.000 und 20.000 weniger Mitarbeiter brauchen wird. Gut, das bedeutet nicht gleich Kündigungen. Airbus dürfte auch auf Frühverrentungsmaßnahmen setzen. Aber die Lage ist ernst. Aktien von Airbus 0,5% im Minus.
Dann schauen wir noch, wie sich Euro und Anleihen und der Goldpreis entwickelt haben.
Der Euro kostet 1,1256 $, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,49% und die Feinunze Gold wird mit 1.784,38 $ gehandelt.
Claudia Berle war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier um 17:30 folgen die Nachrichten im Deutschlandfunk. Anschließend dann Kultur heute mit meiner Kollegin Maja Elmenreich. Und da geht es um New Yorks Kulturszene und die Black Lives Matter Bewegung. Mein Name ist Sina Fröndrich.